Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Giacomo Casanova. Meine Flucht aus den Bleikammern von Venedig. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen, nachdem ich in Rom den geistlichen Stand verlassen, den militärischen angenommen und den Korfu wieder aufgegeben hatte, nachdem ich den Advokatenberuf ergriffen und aus Abscheu wieder fallen gelassen, nachdem ich mein ganzes Italien, beide Griechenländer, Kleinasien, Konstantinopel und die schönsten Städte Frankreichs und Deutschlands gesehen hatte, kehrte ich im Jahre 1753 in meine Vaterstadt zurück. Einigermaßen gebildet, voller Selbstvertrauen, leichtsinnig, vergnügungssüchtig, jeder Voraussicht abhold. Ich redete über alles drauf los, munter, dreist und handfest, inmitten eines Freundesklüngels, dessen Bannerträger ich war. Ich machte mich über alles lustig, was mir töricht erschien, Heiliges und Weltliches, nannte Vorurteil, was nicht schon den Wilden bekannt war, spielte mit hohen Einsätzen, unterschied nicht Nacht und Tag und achtete nur die Ehre, die ich ständig im Munde führte. Freilich mehr aus Hochmut als aus Pflichtgefühl. Ich war bereit, um die meine vor jedem Flecken zu bewahren, alle Gesetze zu übertreten, die mich hätten daran hindern können, Genugtuung, Entschädigung, Rache für alles zu verlangen, was nach Beleidigung oder Zudringlichkeit aussah. Ich meinerseits trat niemandem zu nahe, störte den Frieden keiner Gesellschaft und mischte mich nicht in Staatsangelegenheiten oder private Auseinandersetzungen. Das war auch schon alles, was ich mir zugute halten konnte, und es schien mir ausreichend, um gegen alles Unglück gefeit zu sein, das mich unverhofft einer der Freiheiten hätte berauben können, die ich für unantastbar hielt. Wenn ich zuweilen einen Blick auf mein Verhalten warf, befand ich es stets für untadelig. Mein freizügiges Leben konnte mich ja höchstens an mir selbst schuldig machen. Und so war mein Gewissen von keinem Reuegefühl beschwert. Ich meinte, ich hätte keine Pflicht außer der, ein Mann von Ehre zu sein, und darauf war ich stolz. Da ich zum Unterhalt weder eine Stellung noch ein Amt brauchte, die meine Freiheit für einige Stunden hätten einschränken oder mich zwingen können, die Allgemeinheit durch geregelten und erbaulichen Lebenswandel zu beeindrucken, pries ich mich glücklich und machte getrost weiter. Herr von B., ein höchst bedeutender Senator, hatte sich meiner angenommen. Sein Geldbeutel war der meine. Er liebte mein Herz, er liebte meinen Geist. Nachdem er in der Jugend ein großer Leichtfuß und Sklave aller Leidenschaften gewesen war, gebot ihm ein Schlaganfall das grausame Halt. Er brachte ihn an den Rand des Grabes und zurück zur Vernunft. Als er wieder handlungsfähig war und hoffen durfte, bei rechter Lebensweise ein hohes Alter zu erreichen, fand er kein anderes Mittel als die Frömmigkeit. Sie allein konnte ihm helfen, Laster durch tugendhafte Taten zu ersetzen. Er tat dies im besten Glauben, weil er in mir sein eigenes Abbild zu erkennen meinte und ich ihm Leid tat. Er sagte, ich triebe es so ungestüm, dass ich unfehlbar bald zur Vernunft kommen würde. In dieser Hoffnung hat er mich nie aufgegeben. Er erwartete, dass der immer gleiche Ausgang meine Leidenschaften zum Abklingen bringen würde. Aber er hat nicht lange genug gelebt, seine Wünsche erfüllt zu sehen. Er hielt mir ständig vortreffliche Moralpredigten, die ich mit Vergnügen, aber auch mit Bewunderung anhörte und denen ich auch nie auswich. Das war alles, was er von mir verlangte. Er gab mir gute Ratschläge und Geld. Was er mir vorenthielt, war, dass er ständig Gott anflehte, mir die Ungehörigkeit meines Verhaltens klar werden zu lassen. Im März 1755 nahm ich eine Wohnung im Haus einer Witwe an dem Kai, der in Venedig Fondamenta Nuove genannt wird, wobei ich Herrn von Br versicherte, dieses neue Quartier sei für meine Gesundheit erforderlich, weil der Sommer vor der Tür stehe und ich zu den Zeiten großer Hitze, die man vor allem im Stadtinneren spürte, in einem der frischen Luft und dem kühlen Nordwind zugewandten Viertel leben müsste. Der edle Herr, der ja alles gut fand, was ich begehrte, billigte mein Vorhaben und war schon zufrieden, dass ich ihm versprach, jeden Tag zu ihm zum Abendessen zu kommen. Mein eigentlicher Grund zum Verlassen seines Palazzo war, dass ich in der Nachbarschaft eines Mädchens, das ich liebte, wohnen wollte. Die Einzelheiten der Affäre haben nichts mit dieser Geschichte zu tun, deshalb spare ich sie dem Leser. Am 25. Juli verließ ich die Erberia eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang, um schlafen zu gehen. Die Erberia ist eine Stelle am Kai des Canal Grande gleich bei der Rialto-Brücke. Sie heißt so, weil sich dort der Kräuter-, Obst- und Blumenmarkt befindet. Die Männer und die lockeren Damen, welche die Nacht bei den Genüssen der Tafel oder in der Erregung des Spiels zugebracht haben, spazieren dort oft noch ein wenig, bevor sie schlafen gehen. Diese Promenade zeigt, wie rasch sich der Charakter eines Volkes ändert. Die Venezianer von einst, geheimnistuerisch in Politik- und Liebesabenteuern, sind heute von solchen verdrängt, denen vor allem daran gelegen ist, aus nichts mehr ein Geheimnis zu machen. Der Ort ist schön anzusehen, aber das ist wohl nur ein Vorwand. Man geht auf die Erberia mehr zum Gesehenwerden als zum Sehen, und den Frauen ist sie wichtiger als den Männern. Die Welt soll wissen, dass sie sich nicht zieren. Jede kokette Vorstellung ist wegen des schäbigen Aufzugs unmöglich. Der Tag bricht an, aber alle tun, als nähmen sie das nicht wahr. Für sie ist es das Ende des Vorhergehenden, und jeder Mann, jede Frau muss am anderen die Anzeichen der Ausschweifungen sehen. Die Männer müssen den Überdruss an der allzu strapazierten eigenen Herrlichkeit zur Schau tragen, und die Frauen müssen eine unansehnlich gewordene Toilette vorführen, die keine Beachtung gefunden hat. Jeder muss erschöpft wirken und zeigen, wie sehr es ihn ins Bett zieht. Ich versäumte diese Promenade nie. Meist war ich nichts als ein bloßer Beobachter ihrer Gesetzmäßigkeiten. Um diese Zeit mussten in meinem Haus eigentlich alle schlafen. Meine Überraschung war also nicht gering, als ich die Haustür offen fand. Und sie verstärkte sich noch, als ich das Schloss herausgeschlagen sah. Ich gehe hinauf und stelle fest, dass die ganze Familie auf den Beinen und meine Wirtin ganz verzagt ist wegen einer außerordentlichen Haussuchung, bei der alles drunter und drüber geworfen worden war. Sie sagte mir völlig verstört, eine Stunde vor Tagesanbruch habe der Messer Grande, das ist der Titel des obersten Büttels der Republik, die Haustür eingeschlagen, sei mit seinem Trupp heraufgekommen und habe im ganzen Haus die peinlichste Durchsuchung vorgenommen, und zwar auch in meiner Wohnung, wo er alle Ecken untersucht habe. Nach all seinen vergeblichen Bemühungen habe er gesagt, es sei gestern Morgen bei ihr ein großer Koffer abgeladen worden, und er wisse, dieser Koffer sei voll Salz. Sie habe ihn ihm daraufhin gezeigt, nicht mit Salz, sondern mit Kleidern vom Grafen Securo gefüllt, einem Freund des Hauses, der ihn vom Lande geschickt hatte. Der Messer Grande sei gegangen, nachdem er das gesehen hatte. Ich versprach meiner Wirtin, ich würde ihr die glänzendste Genugtuung verschaffen, und ging ohne die mindeste Beunruhigung zu Bett.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.